Ich finde, das beschissenste und langweiligste Fazitthema seit einem Jahr ist dieses hier.
Ist Jacob eigentlich gut?
Hast du Augen im Kopf? Weißt du, wie Zahlen funktionieren? So gut wie alles, was ich teste, sagt mir, dass er niemals ein Starspieler sein wird. Also gut, wir sind zurück mit einer weiteren Episode von Roster Mechanic. Diesmal wird es kein klassisches Team sein, aber all das kommt noch in naher Zukunft. Wir bleiben bei einem aktuellen Team und ich glaube tatsächlich, wir haben den perfekten Zeitpunkt abgewartet, um dieses spezielle Team zu behandeln, denn es ist FaZe Clan. Natürlich hätten wir FaZe Clan jederzeit behandeln können, seit es diese Serie gibt. Wir hätten es am Ende mit Kerrigan machen können. Wir hätten es machen können, als sie ohne ihn weitermachten und die Leute sich fragten, wie sie untergehen würden, USW. Ich denke, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, denn ich glaube, wir haben die Welle erwischt. Spoiler, ich habe dieses Team satt. Ja. Ich denke wieder, wenn du das tust, was ich bei Astralis mache, nämlich den Namen der Organisation zu vergessen, der Name der Organisation wird dir das immer verderben. Wenn du dir vorstellst, das wäre eine brandneue Orga, Billy Bobs neue CS-Orga, würdest du diesen Kader ansehen und sagen, hey, das ist nicht schlecht, hey, was aber? Sie erzielen hier einige Ergebnisse. Sie hätten vielleicht Bounty gewinnen können. Sie haben Spirit einen tollen Kampf geliefert. Weißt du, sie hatten die Online-Ergebnisse. Sie waren auf diesen kleineren Lager. Sicher, sie haben sie nicht gewonnen, aber sie wirken konkurrenzfähig. Ich mache keine Witze. Ich glaube, es war bei Counterpoints, dass der Unterschied vorher vielleicht was Faded Trolls war. Als Kerrigan ging. Das war so, als wären sie komplett tot gewesen. Wen hat es denn was interessiert? Das hier ist eher so, als wären sie nicht ganz lebendig, aber es gibt ein paar Pieptöne am EKG-Gerät, weißt du. Es ist also noch etwas Leben vorhanden. Die Frage ist natürlich, wie sieht die Flugbahn aus? Deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir den perfekten Zeitpunkt gewählt haben. Denn ich finde, die Entwicklung sieht jetzt nach all diesem Aufwärtsdruck aus und es geht bergauf. Und sie haben offensichtlich, wie ich bereits betonte, habe ich mich bei bestimmten Themen sehr bemüht, die Leute über Fakten aufzuklären. Was ich den Leuten immer sage, ist, dass Junior Boar immer noch ausgeliehen ist. Er könnte jederzeit zur Big Academy zurückgerufen werden. Der nächste Typ war nicht einmal ein Mitglied oder ausgeliehen. Er war eigentlich nur ein Stand-in, der zu diesem Zeitpunkt bei etwa 4 Lans oder so ähnlich ausgeholfen hat, was lächerlich ist. Also Engetia ist jetzt tatsächlich offizielles Mitglied und ich würde sogar spekulieren, da wir in dieser Folge über alle Spieler sprechen, was sie eigentlich mit den J-Born-Jungs vorhaben, was sie als... Ich glaube, es wurde in einem Interview angedeutet, dass er einfach den Rest des Jahres spielen wird. Das klingt also nach einer dieser Situationen, in denen man sagt, wir schauen einfach nach dem Jahr weiter. Wenn er großartig ist, dann legen wir das Geld auf den Tisch und kaufen ihn oder machen einen Powerplay-Move. Übrigens, Greg spielt gerade echt scheiße. Wir könnten einen Powerplay-Move machen und ihn zurückholen. Ich kann mir vorstellen, wenn sie genug Geld bekommen, lassen sie den Verkauf vielleicht durchgehen. Also ich denke tatsächlich, es sieht sogar so aus, als wäre das die Aufstellung für den Rest des Jahres. Das ist der andere Grund, warum ich das vor einem Monat nicht machen wollte. Was, wenn Enketia nur ein Ersatz war und sie sagten, alles klar, danke fürs Einspringen, ehemaliger NKA-Spieler, aber hier kommt der Neue. Und denk dran, wenn du dir einige der Namen von vor einem Monat ansiehst, vielleicht hätte das sogar ein May-Disc oder so etwas sein können. Vielleicht ein großer Name, was die Episode meiner Meinung nach ruiniert hätte, wenn wir sie jetzt umsonst gemacht hätten. Ich nehme an, das ist das Fünfer-Team für den Rest der Saison. Also, fangen wir ganz vorne an. Was ich dich zuerst fragen möchte, ist das hier. Was ist dein Gefühl zu Beginn? Wie gut ist diese Version von Fazi, bevor wir in die verschiedenen Bereiche eintauchen? Bereichen. Wie gut ist das Team für dich wirklich? Denn ich finde, sie haben mein Interesse ein wenig geweckt, aber für mich haben sie schon das Maximum erreicht, was sie wirklich erreichen können. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ja, ich glaube, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als du. Und ich fange mit dem Hinweis an, um einfach etwas Kontext zu liefern. Richtig. FaZe war tatsächlich eines dieser Teams, die während der Spielerpause weitergespielt haben. Richtig? Sie haben während dieser Zeit diese Turniere gespielt, weil sie diese VR-Punkte grinden mussten. Sie mussten sich erst wieder in Form spielen. Und was man historisch sieht, wenn Teams das tun, ich denke da zum Beispiel an Power Vision zu Beginn der letzten Saison, dann sind das die Teams, die sich in der Offseason voll reingehängt haben und normalerweise sehr stark in die ersten paar Wochen der Saison starten.
Sie werden dir sogar sagen, dass sie Cash 1 Million mal gespammt haben, um sich einen schnellen Vorteil gegenüber allen anderen für die Saison zu verschaffen, ja?
Ja, also noch einmal, nur um das Ganze in einen Kontext zu setzen, richtig? Es ist ziemlich schwer, FaZe komplett einzuschätzen, weil sie auf einer Welle reiten. Sie sind ein Team, das weitergespielt hat, als alle anderen Teams eine kleine Pause eingelegt haben. Aber selbst wenn man das bedenkt, bin ich tatsächlich sehr positiv gestimmt, was dieses Fazit angeht. Und ich glaube wirklich, dass sie eine Menge positiver Veränderungen in die richtige Richtung machen, die sie schon seit geraumer Zeit hätten vornehmen müssen. Und es sieht so aus, als hätten wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein FaZe-Team mit neuem Elan. Wir können auf all die Gründe eingehen, aber eines möchte ich vorweg schicken, um meine Gefühle gegenüber FaZe als Organisation zu erklären. Egal, welche Iteration von FaZe man sich ansieht, mit Ausnahme vielleicht der letzten 1,5 Jahre mit Brokey und Jabo, sie stellen immer wirklich unterhaltsame Kader zusammen. Das ist etwas, das FaZe meiner Meinung nach einfach verkörpert. Wann immer sie 5 Spieler zusammenstellen, sind ihre Stand-ins manchmal interessant, oder? Sie hatten natürlich JKS in Katowice. Jetzt haben sie natürlich Jabo als diesen brandneuen, aus dem Nix aufstrebenden AW-Pair geholt. Sie machen einfach immer interessante Dinge. Sie spielen immer irgendwie mit entweder größeren Namen oder sehr heißen Talenten. Und ich denke, das ist nur ein weiteres Beispiel dafür. Und ich finde, es ist ein wirklich unterhaltsames Team.
Okay, wo fangen wir also an? Das macht Spaß.
Ja, nun fangen wir einfach mit der Leistung an. Das ist der Punkt, an dem wir normalerweise gerne anfangen, wissen Sie. Ich sag gleich. Vorweg, es ist eine sehr kleine Stichprobe, aber Jabo wäre, wenn er seine Form durch ein Wunder beibehalten könnte, ein echter Superstar-Spieler. Er ist ein Superstar, AEW Pair, ganz oben bei den Besten, direkt neben Mon Casey, gleich hinter Saiwu. Und schau, ich glaube nicht, dass er diese Form über eine Reihe von...
Und außerdem, wenn die Leute einfach nur den Text oben lesen, Top 30 Teams, dann leistet der 30-Teil davon immer noch eine Menge Schwerstarbeit. Es ist nicht so, dass er gegen viele Top-Teams gespielt hat und gegen Spirit war er ziemlich mies. Ich denke also, ein Großteil davon sind Teams auf Platz 28, 27 oder 19. Das war ein Großteil der Teams, also das Teilnehmerfeld des Turniers, in dem er bisher ist.
Genau, ja. Er hat also einige schwächere Teams abgefarmt. Aber er hat auch gegen ein paar, du weißt schon, mittelmäßige Teams gespielt. Er hat neulich beim CBC offensichtlich Legacy abgefarmt. Wir sehen positive Anzeichen bei ihm, dass er, selbst wenn er dieses Niveau nicht ganz halten kann, vielleicht wie Maladroit werden könnte, oder?
Vielleicht. Ich meine, Cruiser ist offensichtlich viel besser als Brokey.
Da könnte ich anfangen, oder?
Um Längen besser als Brokey, ja.
Und übrigens, falls du dieser Typ auf Twitter bist, wärst du noch Plop-Plop-Typ, wie auch immer, oder? Dieser Brokey-Verteidiger, der ihn absolut liebt, das muss für dich echt schrecklich sein, oder? Deine Ausrede war damals, dass Brokey offensichtlich von Kerrigan ausgebremst wurde, der dann ging und einen Major gewann. Brokey hat danach nichts mehr gerissen und wurde sofort durch jemand anderen ersetzt. Er sieht einfach brillant aus, weißt du, also ist das definitiv ein guter Ausgangspunkt.
Übrigens, nur so nebenbei werfe ich das mal in die Runde. Das schlimmste Anzeichen überhaupt, wenn man glaubt, ein Spieler wurde unfair rausgeworfen, ist, wenn er entlassen wird und einfach sagt, nun, das war's für mich, ich nehme eine Auszeit, ich bin weg. Nein, nein, wenn sie wirklich verdammt gut wären und das völlig unfair wäre, würde man sofort einem anderen Team beitreten und sagen, ich mache euch alle fertig. Wenn sie einfach so aufhören, dann weißt du das selbst, sie wussten, dass es vorbei ist, Kumpel. Die haben nur auf den Gnadenstoß gewartet, weißt du, was ich meine?
Oh ja, und nicht nur das, wenn du dir bei Brokey mal sein Steam-Inventar ansiehst, der hat buchstäblich alle seine Skins verkauft. Also sieht er, prüf nach, ja, wer weiß. Wirklich passieren, ja, denn wir haben in den letzten 2 Jahren einfach keine Lebenszeichen von ihm gesehen, ich glaube nicht.
Ja, um es nicht zu deprimierend zu machen, denn diese neue Phase macht Spaß und ist das Gegenteil davon, würde ich sagen. Die anderen beiden Spieler, die ich in diesem Team wirklich interessant finde, sind Twists und Frozen, denn Frozen ist schon seit langem ein absoluter Star, oder? Oder? Er ist seit ein paar Jahren im Gespräch für die Top 10 der Welt und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Auch wenn er hier und da mal eine Map hatte, auf der er etwas untergetaucht ist, aber insgesamt halte ich ihn für einen großartigen Spieler. Genauso wie Twist.
Natürlich war Twist dir eine Frage zu dieser Grafik stellen. Nur zu schieß los. Deutet die Farbe nicht darauf hin, dass er der Support-Spieler ist, aber er ist ganz weit oben in der Grafik. Was ist seine Farbe dort?
Frozen hat das Hellblau.
Nein, das ist der Star-Rifler.
Oh, Twist ist der Hard-Support, weil er der IGL ist, oder? Seht ihr mal seine Statistiken für einen Hard-Support nach dieser Logik an. Ah ja, absolut.
Bedeutet das, dass er etwas Ungewöhnliches macht und die KI oder das Machine Learning es falsch eingeordnet hat? Oder warum ist er so weit oben? Denn offensichtlich, schau mal, es gibt fast keine Spieler mit dieser Farbe in diesem Bereich. Nein, das ist eigentlich für die Star-Rifler vorgesehen.
Ja, genau. Es bedeutet also, er callt zwar, aber von allen Callern ist er mit Abstand der IGL mit den besten Frags und da kommt sonst keiner ran. Es gibt niemanden. Der ihm am nächsten kommt, ist, glaube ich, BlameF mit einer winzigen Stichprobengröße gegen viel schlechtere Teams.
Ja. Er ist also immer noch ein unglaublicher Fragger, selbst mit der Verantwortung des Callens. Ja.
Und ich weiß, viele Leute hatten Fragen zu Twist. Vielleicht ist das also ein guter Ausgangspunkt, oder? Denn viele Leute denken, dass Twist-Zahlen darauf zurückzuführen sind, dass er nicht richtig callt oder vielleicht immer noch ziemlich egoistisch spielt oder er hortet alle Ressourcen. Aber wenn man sich die Daten ansieht, ist das tatsächlich nicht der Fall. Und selbst ich habe mich schuldig gemacht, oder? Weil ich ein paar Runden gesehen habe, in denen Twist als Alleinkämpfer mit dem Gewehr agierte und solche Sachen. Daher ist es leicht anzunehmen, dass Twist einfach, du weißt schon, BlameF-mäßig spielt, sich alles nimmt, was er will, und die anderen Spieler darunter leiden. Aber lass uns doch mal einen Blick auf die Ressourcengrafik werfen, oder? Weil J-Bo natürlich oben rechts ist, er ist ein Opa, der seine Kills bekommt. Frozen ist offensichtlich ihr Star-Rifle, aber schau dir mal an, wer unten links ist, oder? Es ist Twist. Twist macht das, was ein IGL tun sollte. Und klar, er ist ein bisschen mehr als der durchschnittliche IGL, aber er ist immer noch unter Spielern wie Hunter, die offensichtlich,
ich meine, die Tatsache, dass er unter Nadeshot liegt, der theoretisch in vielen schlechten Positionen und Rollen spielt, da würde man annehmen, dass Nadeshot unten links ist. Also das ist schon irgendwie verrückt.
Ja, absolut. Wie gesagt, einer der Gründe, warum ich sage, dass Pferd selber im Kaderaufbau immer sehr unterhaltsam sind, ist, dass sie es schon immer nach dem Prinzipkomitee gemacht haben, oder? Das ist der Ausdruck, den du besonders gerne verwendest. Und selbst hier sieht man ein Beispiel dafür, denn es ist nicht so, dass ein oder zwei Spieler gar nichts bekommen, und 2 andere Spieler bei den Ressourcen massiv bevorzugt werden. Sie geben J-Bo alles, was er will, weil er ein neuer Opa ist und sie ihn einbinden wollen, aber Frozen ist bei weitem nicht auf dem Niveau von Donk, Saiwo oder den anderen, weißt du? Sie versuchen also, je nach Karte und Situation, das Fragging ziemlich gleichmäßig auf den Rifler-Kern zu verteilen. Und wenn man bedenkt, dass Twist bei weitem nicht so egoistisch ist wie einige andere AGLs, die versuchen, ein fragestarker AGL zu sein, wie Hunter oder Blitz, und er trotzdem seine Zahlen liefert, zeigt das einfach, dass er ein unglaublicher Spieler ist.
Willst du das System mal wechseln, weil ich deinen Ansatz für dich habe? Eine weitere Sache bei dieser Grafik, an die ich sofort denke in dieser Episode. Gehen wir einfach überall hin. Falls die Leute es nicht wissen, er bringt immer seine Punkte. Und am Ende, falls sie, würde ich ihn manchmal sogar danach fragen. Es wird ziemlich viel, als ob es noch mehr Punkte gäbe. Also keine Sorge, wenn wir vom Thema abkommen. Wir finden schon wieder zurück. Wir haben alle Grafiken, wir haben alle Punkte. Wichtig, eine Sache, an die ich auch denke, wenn ich mir diese Grafik ansehe. Ist das beschissenste und langweiligste Fazitthema seit einem Jahr, das hier ist?
Ist Jacob wirklich gut und hast du Augen im Kopf?
Weißt du, wie Zahlen funktionieren? Jeder einzelne Test, den ich mache, sagt, dass er niemals ein Starspieler sein wird. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht einmal mehr eine interessante Unterhaltung. Er hatte Kerrigan, er hatte die IGLs, verdammt, Rain, er hatte jeden Profi, er hatte jeden bisher, er hat also alles versucht. Und ich kann dir sagen, wenn man sich die Zeit mit Kerrigan ansieht, haben sie definitiv alle möglichen Rollen mit ihm aus. Sie gaben ihm Starrollen, sie gaben ihm keine Starrollen. Richtig, bei diesem Team denke ich tatsächlich, dass es ob Twist das entschieden hat oder Neo meiner Meinung nach ein wirklich cleverer Schachzug war. Ich glaube, Jacob ist einfach nur durchschnittlich. Er ist nicht schlecht, er ist nicht gut, er ist einfach durchschnittlich. Sogar wenn Leute sagen, ja, aber er hat einen guten Aim, oder? Spar mir den guten Aim, wenn du ihn nicht benutzt, um Leute zu erledigen. Denn das ist der Sinn von Aim, Leute zu erledigen. Das wäre so, als würde man sagen, jemand hat einen harten Schuss beim Fußball, schießt aber kaum Tore. Wen interessiert das dann? Was ist der Sinn davon? Ich habe lieber einen wirklich schlechten, schwachen Schuss und mache haufenweise Tore, ergibt das Sinn? Es ist irgendwie seltsam. Was ich also sagen will ist, wenn ich mir diese Grafik und die anderen ansehe, die du noch hast, dann glaube ich, dass es genauso aussieht wie bei Feise selbst. Stimmen mir nicht nur zu, sie haben auch eine wirklich gute Einschätzung von Jacob, Kumpel. Es sieht so aus, als würden sie ihn jetzt nur noch die Dinge tun lassen. Der kann eine ordentliche Anzahl an Opening-Versuchen auf der T-Seite und auf der CT-Seite. Einfach normal spielen und hier und da mal einen Kill abstauben. Du wirst nie der Starspieler sein, das sind ganz klar Frozen und Twist. Du wirst auch nie der schlechteste Spieler sein, dafür haben wir Kerrigan. Deine Aufgabe ist es einfach, genau im Mittelfeld zu liegen. Deshalb denke ich, dass die Vorstellung, er sei die Person, auf die man schaut, ob dafür oder dagegen Schnee von gestern ist.
Yes.
Er ist im Moment einfach ein brauchbarer Spieler, soweit ich das beurteilen kann. Stimmst du zu?
Ja, ich stimme zu. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, mit denen Fates als feste Ausgangspunkte arbeitet, wenn sie gerade ihr Roster zusammenstellen. Einer davon ist offensichtlich Jacob, denn normalerweise soll dein Superstar-Spieler oder besser gesagt dein Superstar-Rifler in CS2 derjenige sein, der Raum schafft, richtig? Das ist normalerweise der Spieler, der alle Ressourcen bekommt, der die größten Zahlen liefert. Jacob scheint ein wirklich präzises Aim zu haben, aber er entspricht diesem Archetyp von Spieler. Großartiges Aim, aber kein besonders gutes Spielverständnis, weißt du? Man will ihm irgendwie nicht zu viel Freiheit lassen. Man möchte, dass er feste Laufwege hat, genau weiß, was seine Aufgabe in der Runde ist und ihn nicht vor zu viele Entscheidungen stellt.
Ohne jetzt vorzugreifen, er muss auch nicht viele Flashes oder Utility werfen. Sie wissen einfach bei diesem Typen, sein Job ist das hier und danach muss er über diesen Punkt nicht mehr nachdenken. Sie machen den Rest, oder?
Ja, es ist so, und hier wirst du deinen Kill holen, weißt du? Und das ist deine spezifische Aufgabe. Denk nicht zu viel darüber nach.
Was funktioniert?
Ja, absolut. Er sieht jetzt viel besser aus, denn nur um etwas Kontext zu Jacob zu geben. Wenn man zurückgeht, als Kerrigan noch in diesem Lineup war, haben sie wirklich alles mit ihm versucht. Anfangs, als er dazu kam, war er so aufgestellt, als sollte er der Superstar sein, der Raum schafft, oder? Sie haben versucht, ihm Aufgaben zu geben und er sah in diesen Rollen wirklich schlecht aus. Es war einfach nicht gut. Und dann haben sie umgestellt, weil Kerrigan meiner Meinung nach ziemlich zynisch erkannte, dass Jacob einfach nicht die Feuerkraft und Star-Qualität hatte, um das zu liefern, was man in diesen Rollen braucht. Er macht ihn tatsächlich mit großem Abstand zum Spieler mit den meisten getradeten Toten im gesamten Tier-1-Bereich. Ich hatte ein Diagramm, das war natürlich der Klassiker, tradbare Tode und Trade-Möglichkeiten. Jacob war buchstäblich ganz oben rechts, er hatte fast keine Trade-Möglichkeiten und wurde im Grunde jede einzelne Runde getradet. Weil das so ziemlich alles war, wofür er gut war, zumindest in diesem System in Kerrigans Augen. Jetzt sehen wir mehr Lebenszeichen aus Gründen, die für mich eigentlich unerklärlich sind. Wenn er tatsächlich immer besser wird, könnte ich sogar sagen, dass ich vielleicht ein wenig falsch lag. Vielleicht hat Kerrigan ihn einfach falsch eingesetzt. Es ist möglich. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich erwähnte, dass FaZe im Moment bei der Kaderzusammenstellung mit zwei Dingen arbeitet. Das andere ist Frozen. Und ich möchte einfach die Rollen nach Map zeigen, nicht als Grafik, sondern, naja, als Tabelle, schätze ich. Nein. Was an Frozen wirklich interessant ist, wenn man an die Zeit zurückdenkt, als Robs und Frozen zusammen bei FaZe waren, in diesem Team mit Rain, dann hatte man drei Spieler, deren Rollen und Positionen sich ein wenig überschnitten haben, weil Robs und Frozen offensichtlich beide der primäre Lurker sein wollen. Sie wollen beide an den Außenpositionen spielen. Sie wollen diejenigen sein, die die meiste Freiheit abseits der Gruppe bekommen. Normalerweise ist es so, wenn man einen solchen Spieler hat, also einen dedizierten Außenspieler, dann sollte man auf der CT-Seite die Spiegelposition einnehmen. Wenn man also zum Beispiel, weiß nicht, der Anker auf Anubis A ist, dann ist man normalerweise auch der A-Lurker auf der T-Seite, richtig. Denn wenn man eine der beiden Seiten spielt, bekommt man ein Gefühl dafür, wie der Gegner diesen Bereich kontrollieren will, welche Timings er nutzt, ob er aggressiv spielt oder taktischer vorgeht, was auch immer, oder? Und das kann man nutzen, wenn man auf die andere Seite wechselt, weil man dieses Hin und Her mit ihnen hatte. Frozen weigert sich aus irgendeinem Grund, Robs zu werden. Er will auf der CT-Seite kein Anker sein. Und wir haben gesehen, dass er gelegentlich die Ankerrolle übernimmt. Ich glaube, er spielt zum Beispiel A auf Ancient. Aber er wird absolut nicht dieser permanente Anker. Er will es einfach nicht tun, oder? Er will ein Rotator sein. Und deswegen bekommt man am Ende einen seltsam anderen Spieler. Ist alles in Ordnung.
Dann mach weiter. Mach weiter.
Entschuldigung. Man landet bei dieser seltsamen anderen Rolle, die wirklich ungewöhnlich ist, bei der man einen Raumnehmer braucht, der gleichzeitig ein Anker ist. Und das ist wirklich selten, oder? Das ist die Position, in der sich Jacob befindet. Und deshalb, weil Frozen darauf besteht, dieser Rotator-Lurker anstelle eines Anker-Lurkers zu sein, kann man nicht einfach jemanden wie U zum Beispiel so leicht einbringen, wie man es gerne würde. Man kann nicht so viele dieser jungen, talentierten Spieler holen, weil Frozen definitiv der Star-Rotator auf der CT-Seite sein will. Und weißt du, das ist schon in Ordnung. Er liefert die Zahlen, die dafür erforderlich sind, aber das bedeutet, dass sie nicht so leicht nach Ersatz suchen können, wie sie es vielleicht gerne würden, oder? Und wenn man bedenkt, ich denke eigentlich, dass das, was sie hier gemacht haben, sehr gut funktioniert, weil sie im Grunde bei einem Trio von Spielern gelandet sind, die einfach deine Frager sein sollen, oder? Bei Jabo, Twist und Frozen. Diese drei sollen dir die Zahlen liefern. Die anderen zwei Spieler sind dadurch einfach reine Rollenspieler. Und deshalb kann man Jacob nicht wirklich durch die gleiche Brille betrachten wie andere Stars, die Raum schaffen, Bass, die Raum schaffen. Man muss irgendwie...
Übrigens, eine Sache, wenn man sich die Rollen auf der T-Seite hier ansieht, scheint es, als ob Frozen einfach alles macht, Mann. Auf der einen Map ist der Lurker und Trade Fragger, auf der anderen ist er ein Raumschaffer. Es ist wie verdammt nochmal, Mann. Während, wie du sagst, die Leute normalerweise klarer definierte Gruppen haben, nach dem Motto, ich mache diese Art von Sache, weißt du. Aber es sieht so aus, als ob er je nach Map einfach das macht, was ich mir vorstelle, dass sie es ansagen. Oder er geht einfach überall hin, wo er will. So scheint es...
Ja, genau. Und das ist schon länger ein Diskussionsthema um Frozen. Denn als Robs ging, hieß es, okay, Frozen kann jetzt einfach Robs werden. Weißt du, er kann aber die alten Anchor-Spots übernehmen, was auch immer. Aber er will das aus irgendeinem Grund einfach nicht tun. Er scheint sich zu weigern, das zu tun. Und deshalb hat das einen Dominoeffekt darauf, wen sie sonst noch ins Team holen können und was für Spieler das sein müssen. Und nur als Beispiel dafür, oder? Ich habe ganz unten hier, glaube ich, diese Lurking-Grafik. Und schau dir Nadeshot an. Als Nadeshot geholt wurde, war er ursprünglich eher ein primärer Lurker, oder? Das war so irgendwie sein Job. Aber offensichtlich bekommt man das nicht, wenn Frozen dabei ist. Es ist irgendwie, wie du weißt schon, die Spinks-Jimmy-Dynamik, über die wir vorher gesprochen haben. In diesem Fall wäre Nadeshot der Jimmy. Frozen wird definitiv seine Lock-Position bekommen. Er wird so weit vom Team weggehen, wie er will. Er wird das Spiel so spielen, wie er sieht. Wie er es sollte, weißt du denn, wann immer du einen dieser Top-10-Spieler der Welt hast, willst du ihnen alles geben, was sie wollen.
Ja. So läuft das im Allgemeinen. Er ist auf der rechten Seite. Auch zu dem Punkt mit Nadeshot. Das ist der Grund, warum du vielleicht merkst, dass ich meine Meinung über ihn etwas geändert habe. Ich halte ihn mittlerweile für einen ziemlich guten Support-Spieler, auch wenn er eher wenige Frags macht. Wenn man ihn beobachtet, sieht man, dass er genau in der Impact-Position spielt, die meiner Meinung nach eine der schwierigsten im Spiel ist, da man gleichzeitig beschissene CT-Spots bekommt. Aber als CT kommt man nicht einmal dazu zu locken. Man bekommt nicht einmal die Chance, sich auf künstliche Weise mackelt zu. Man muss auf der T-Seite einfach Teil der Action sein und verdammt nochmal, da ist es schwer, gute Zahlen zu erreichen. Das sind Positionen, auf denen man niemals Star-Statistiken erreichen wird. Der Grund, warum sein Impact offensichtlich gestiegen ist, liegt an seinem... Es liegt daran, wie sie ihn jetzt im Spiel einsetzen. Spoiler, wenn ich ihn mir in einer Zusammenfassung ansehe, liefert er wieder absolute Megaspiel.
Ja, und um das auch auf die Beziehung zwischen ihm und Twist zurückzuführen, oder? Wenn wir uns die Utility-Grafik ansehen, ist Natu tatsächlich ein klassischer Support-Spieler aus CSGO-Zeiten. Das war damals in CSGO sehr verbreitet, ist aber in CS2 stark zurückgegangen. Ein Spieler ist der Anker auf der CT-Seite, ist zwar nicht der IGL, wirft aber Utility auf einem ähnlichen Niveau wie der IGL, oder? Twist wirft also immer noch die Mehrheit der Smokes und Flashes in diesem Team. J-Bone wirft ein paar der Flashes, weil das irgendwie alle tun, aber wenn man sich anschaut, wo Natu steht, liegt er bei der Utility, die er auf der T-Seite für das Team wirft. Weit über dem Durchschnitt, oder? Und das ist natürlich sehr interessant, weil man nicht viele Spieler mit seiner Art von Farbe in diesem Bereich sieht. Das liegt meistens daran, dass im aktuellen CS2-Meter der IGL fast alles macht und der Orper normalerweise die Lücken füllen muss. Aber wie wir bei Furia gesehen haben, als sie Molodoy geholt haben, versuchen sie offenbar den Druck von J-Bone zu nehmen, damit er mehr als Frager fungieren kann, indem sie die Last auf Nivera verlagern. Und wenn man wieder auf seine Dual-Swing-Aktion von vorhin zurückkommt, zum Beispiel, es ist fantastisch, dass er bei all dem in der Lage ist, 1.0-Rating-Spieler zu sein, oder? Denn genau das ist, was du nicht brauchst. Mehr braucht man von so einem Spieler auch nicht. Wenn sie positiv gehen, dann bist du auf der Siegerstraße, weißt du? Das ist also definitiv ein starker Ausgangspunkt bei ihm.
Und das ist ein Gewinn, denn sie machen das, wie du sagst. Sie erledigen die Frags nicht nur im Kollektiv. Sie erledigen alle Rollen, alle Positionen und alle Verantwortlichkeiten im Kollektiv. Wenn man sich das also anschaut, ist es leicht zu sagen, Moment nur, Jacob. Es gibt nur eine Person, die diesem Typen die Utility zuwirft. Ja, aber der Punkt ist, dass Leute wie Jay Boons einen ordentlichen Job machen. Wenn man sich also teamweit ansieht, ist es kein Problem, dass er keine Utility wirft. Aber das ist eigentlich gar kein Thema. Alle anderen haben das fest im Griff.
Ja, genau. Sie optimieren das Ganze, um die Verantwortung von einigen der jüngeren Spieler zu nehmen oder den zwei jüngeren in diesem Fall. Und sie bürden es eher den erfahreneren Spielern und Nature auf.
Aber wer auch immer das entschieden hat, ob Twist oder NKJ, der Coach, sie machen meiner Meinung nach einen großartigen Job. Tatsächlich, wie du sagtest, sie holen das Beste aus dem Roster heraus.
Ja, dann es gibt wieder dieses Narrativ über Twist, oder? Dass er diese egoistische IGL sei, der seiner Verantwortung als IGL nicht nachkommt. Und man sieht, dass da ein Funken Wahrheit dran ist. Er wirft weniger Utility als der durchschnittliche IGL, aber er tut es trotzdem, oder? Die Art und Weise, wie sie es angehen, versucht lediglich sein Fragging auszubalancieren, während das Team auf der T-Seite funktioniert. Und für mich sieht das fabelhaft aus. Ich weiß nicht, wie gut das Bestand haben wird, wenn sie anfangen, gegen einige dieser größeren Teams zu spielen. Ich mache mir hauptsächlich Sorgen wegen der Top-5-Teams, denn es scheint, als könnten sie selbst gegen einige der Teams darunter konkurrenzfähig sein. Du hast erwähnt, dass sie gegen Spirit verloren haben, und wenn man auf Twists frühere EGL-Teams wie Liquid zurückblickt, weißt du noch, dass er eigentlich immer gegen die Großen mithalten konnte? Er konnte selbst gegen Teams wie Vitality hier und da mal eine Map rausholen, wenn sie auf einer neuen Basis spielten, ging es auf 13-11 aus, verstehst du? Es war wirklich sehr, sehr nah dran, dass es kippt und sie gewinnen. Ich glaube, dass von allen EGLs und allen Spielern, die tatsächlich den Übergang vom Starspieler zum EGL schaffen könnten, Twist auf einzigartige Weise dafür geeignet ist. Und der Grund dafür ist, dass ich mir einige seiner alten Positionen in früheren Teams angesehen habe, wie zum Beispiel bei Liquid in den Jahren 2018, 2019. Selbst wenn man so weit zurückgeht, hatte er mit Nitro einen erfahrenen Spieler, der nicht so viel Utility-Arbeit geleistet hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Obwohl er damals bei Liquid im Grunde der Superstar war, spielte er eher Ankerrollen und hat auf der T-Seite einen Großteil der Utility geworfen. Er hatte also eigentlich schon viel Erfahrung damit, oder? Auch wenn er keine Ansagen gemacht hat, die Abläufe, die man als EGL normalerweise durchgeht, hat er teilweise schon gemacht. Lineups auswendig lernen, Flashes für andere werfen und als Spieler für die späte Runde fungieren. Fiosis fingieren. Und nicht nur das. Man könnte jetzt denken, okay, er wirft zwar die Utility, aber er spielt auf Kills ab, was soll das? Nun nicht wirklich. Er spielt in diesem Team tatsächlich auch als Entry-Fragger. Und wenn wir uns die Statistik dazu ansehen, es gibt im Grunde zwei Arten von Entry-Fragging. Da ist die Art, wie Nitro sie gemacht hat, wo man auf sich allein gestellt ist und versucht, einen Kampf auf einem Bombspot zu erzwingen, um die Runde zu eröffnen, meistens in einem 1 gegen 1. Und dann gibt es die Art, die Twist praktiziert, bei der er als erster in offene Bereiche läuft. In diesem Fall sind das spezifisch die Bombspots, richtig? Er geht tatsächlich als erster rein. Er macht nicht das, was das Narrativ über ihn behauptet. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Ich glaube, viele Leute schauen sich die Spiele nicht wirklich an, sondern verlassen sich nur auf ihr Gedächtnis und hängen an alten Narrativen über Twist fest. Aber er hat definitiv keine Angst davor, der Erste zu sein, der reingeht. Die Art und Weise, wie er es macht, ist allerdings etwas unkonventionell. Denn wenn man sich ansieht, was Twist tatsächlich tut, seine POVs und Demos, dann sieht man, dass er bei der Vorbereitung eines Executes meistens nicht derjenige ist, der die meiste Utility wirft. Er geht normalerweise auf einem anderen Weg auf den Spot. Was ich damit meine, denkt zum Beispiel an Nuke. Stellt euch vor, ihr plant einen Angriff auf A. Was FaZe wirklich gerne macht, ist, diese Smokes nach außen zu werfen. Sie bringt Twist in die Yard-Position und er geht durch Bini rein, während die anderen durch die Tür und die Hütte kommen, falls du verstehst, was ich meine. Er geht also sehr oft zuerst rein. Vielleicht wählt er nur einen alternativen Winkel oder bewegt sich um Heaven herum. Er beherrscht diese Art von Spielzügen, bei denen er den ersten Kontakt hat, aber er ist nicht unbedingt der Typ, der mit dem Rest der Gruppe mitläuft, oder?
Ich gebe dir mal ein Beispiel, was das genau ist. Das ist eine Art von Entry, bei dem es nicht heißt, ich gehe vor und du tradest mich, was die klassische Vorstellung ist. Hierbei komme ich aus einem anderen Winkel, sodass die CTs mich ansehen und dadurch entsteht ein Kill. Es ist kein Trade, sondern ein geschenkter Kill für die Entries, der normalerweise nicht da wäre, weil die CTs sie sonst ansehen würden, wenn sie auf eine A-Spot rennen, wie bei Nuke, worüber ich gesprochen habe.
Ja, genau. Er sucht also den ersten Kontakt und das ist übrigens sehr riskant, weil er im Grunde sein Aim benutzt, um diese seltsamen Feuergefechte zu erzwingen, bei denen er einfach jemandem den Kopf wegtippen kann und das funktioniert sehr gut. Ich habe dazu auch eine Grafik zur Fortsetzung und arbeite an einer neuen Statistik dafür, die ich hier präsentieren möchte. Es geht im Grunde darum, wenn ein T die Schwelle zum Spot überschreitet und tatsächlich den Spot betritt, wie viele CTs sind entweder direkt auf dem Spot oder in der Nähe, sodass sie dem Anker helfen könnten? Und wenn man sich diese Grafik ansieht, gibt es zwei Dinge, die mir auffallen. Erstens ist dieses Team eindeutig darauf ausgelegt, J-Bone jegliche Entry-Arbeit komplett abzunehmen. Es scheint, als befände er sich in einer Art Shiro Mobile, wobei er im Midround wirklich aggressiv ist, ganz im Gegensatz zu Shiro. Aber sie versuchen ihn zu beschützen. Es ist im Grunde wie eine VIP-Escort-Mission, um J-Bone in die Art von Feuergefechten zu bringen, die
sie jetzt ein bisschen mit Orgy und Maus machen. Er muss nie ein Opening oder ein aggressives Duell bestreiten, weil sie wissen, dass er von Maus und anderen abgesichert wird. Also lassen sie ihn einfach hinten abwarten und seine Momente finden. Deshalb sagen die Leute immer über J-Bone, er ist ein ziemlich guter CT-Spieler. Also ja, denn genau da holt er sich also eine Frage. Er muss nicht die Person sein, die wie Monesi oder Molotov auf den Spot rennen. Wenn sie auf die Leute zulaufen mit der Chance, euch alle zu erwischen.
Da komme ich tatsächlich noch drauf, denn das macht er absolut, aber ja, er rennt nicht als Erster. Auf einen Bombenplatz, er geht normalerweise auf diese Openings, bei denen es günstig ist, ein AWP zu benutzen. Aber der andere Spieler, der auf dieser Grafik heraussticht, ist Jacob, oder? Denn Jacob hat immer noch diese sehr hohen tratbaren Tode. Und wenn man sich ansieht, wo er auf dieser Grafik steht, ist er ein Stück weiter rechts als der Rest der Spieler. Das deutet für mich darauf hin, dass Jacob bei der Entry-Strategie von Faisal derjenige in der Gruppe ist, der getradet wird und quasi als Erster reingeht. Twist ist derjenige, der sich Raum nimmt und wie erwähnt über eine alternative Route zuerst reingeht, oder? Und insgesamt scheint das sehr gut zu funktionieren, denn Faze ist auf der T-Seite eigentlich besser, was Frags, Runden, Siegrate und alles andere angeht, als auf der CT-Seite, was für ein Team dieser Art wirklich ungewöhnlich ist, oder? Ein Grund dafür ist, dass sie Cash-Spezialisten sind und Cash, besonders wenn man ein wirklich gutes Team ist, im Moment leicht T-lastig wirkt, wenn man diese speziellen Smokes und so weiter hat. Der andere Grund ist, dass sie Spieler haben, die so stark in Sachen Feuerkraft und Aiming sind, dass sie Dinge zum Laufen bringen, die andere Teams im Moment eher nicht schaffen. Ein Beispiel, das ich nennen möchte, ist tatsächlich J-Bone. Denn die Leute wissen nicht wirklich, was sie von J-Bone halten sollen. Vielleicht ist er nur eine Eintagsfliege, vielleicht ist er aber auch ein aufstrebender Superstar. Was an ihm jedoch wirklich seltsam ist, unabhängig davon, was man von seinen Zukunftsaussichten hält, ist, dass er laut der TAWP-Grafik hier die meiste Arbeit auf der T-Seite erledigt, nicht auf der CT-Seite, wie normale AWP-Spieler. Normalerweise farmt man als AWP-Spieler auf Positionen wie CT-Nuke, wo es für AWP-Spieler sehr üblich ist, sicher zwischen Winkeln zu wechseln und Multikills zu holen. Der J-Bone betreibt tatsächlich eher Combat-Orping. Er ist wirklich gut darin, in diese leicht chaotischen Situationen geworfen zu werden, wo er ein sauberes 1 gegen 1 bekommt, wenn du weißt, was ich meine, und das auf der T-Seite gewinnt.
Er hat eine vergleichbare Entry-Quote wie der verdammte Sivu, Mann. Das ist ziemlich gut.
Ja, also auf der Y-Achse ist das einfach sein T-Dual-Swing, der, wie du erwähnt hast, genau auf dem Niveau von Sivu liegt. Das wird nicht halten.
Das ist zu 100% sehr wirklich.
Es liegt auch an den schwächeren Teams, aber selbst als erster Eindruck ist es verdammt stark.
Und selbst wenn er um 50% abfällt, ist er immer noch direkt neben S-Einble und Manesi. Das sagt dir also genau, wo er gerade steht. Und anders als bei Sivu habe ich etwas Neues auf der X-Achse, weil ja jeder mittlerweile vom Dual Swing gehört hat. Ich wollte mit etwas anderem experimentieren, das ich Damage Swing nenne. Die Idee hinter Damage Swing ist, nicht nur auf das binäre Ergebnis von Kill oder nicht Oizu oder Tod zu schauen, sondern tatsächlich darauf, wie viel Schaden man bei einem bestimmten Kampf erwartet und wie viel man tatsächlich darüber oder darunter liegt. Es ist also etwas besser darin, die Nuancen von Kämpfen zu messen. Und ich habe Gewehre.
Ein seltener Sivu Top Rating Graph, den du da ausgegraben hast. Hast du ihn also. Du hast ihnen nach all den Jahren der Monesi und Donkwinkel einen echten Einblick gegeben.
Der Witz ist, dass Donk kein Orper ist, deshalb ist er nicht dabei. Er ist nicht drauf, aber ja, Sivu holt seine Werte, besonders auf der T-Seite, wirklich durch den vermehrten Einsatz von Gewehren.
Ja.
Was ich hier hervorheben wollte ist, dass Jame auf der T-Seite ein Monster ist, aber er macht das nicht nur mit Gewehren. Er ist einfach verdammt gut mit der AWP auf der T-Seite. Ein Teil davon, wie ich schon erwähnte, hängt mit dem T-System von Faze zusammen und wie diese Spieler klar definierte Rollen haben. Das spielt eine Rolle, aber es scheint auch so, als hätte Jame ein Händchen für die AWP, das wir bei vielen anderen Orpern in letzter Zeit nicht gesehen haben. Und er gehört zu dieser jüngeren Generation von Orpern. Vielleicht hat er einfach etwas herausgefunden, bei dem andere Oper erst noch aufholen müssen, oder es könnte eine Reihe von Gründen geben, oder? Aber er wirkt wie ein von Natur aus talentierter Spieler, damit wollte ich anfangen. Und er nutzt nicht einfach nur Gewehrstatistiken, um das irgendwie aufzubessern. Ja, und wo wir gerade dabei sind, können wir uns auch die andere Eröffnungsstatistik ansehen, denn auf beiden Seiten, also T- und CT-Seite, muss man beides eröffnen. Er ist aber auf der CT-Seite kein Schwachpunkt. Und das ist einfach der normale AWP-Dual-Swing auf der Y-Achse und der AWP-Y-Achse und der AWP-Dual-Swing-Achse. Er liebt es also absolut, einen Kampf mit der AWP zu suchen, wann immer er sie in der Hand hat. Das Ding bei Jamie ist, dass einem auffällt, dass er nie das tut, was zum Beispiel ein Shiro tut. Er verschanzt sich nie hinter nur einem Winkel und wartet darauf, ob das Spiel zu ihm kommt oder nicht, oder nicht. Er ist so ein proaktiver AWP-Spieler. Man sieht nie eine Runde, in der er nicht versucht, einen frühen Kampf einzugehen, um dann in der Rundenmitte oder am Rundenende einen Kampf zu suchen. Er versucht immer irgendetwas. Er hat immer Ideen. Und das ist etwas, das wir tatsächlich bei Osei sahen, als er zu Team Liquid kam. Der Unterschied bei Osei war aber, dass er eine Idee für die frühe Runde hatte und wenn die nicht funktionierte, wirkte er wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er wirkte etwas verloren, wenn der anfängliche Boost, den sie um ihn herum aufbauen wollten, zum Beispiel nicht funktionierte. Bei Jam hat er tatsächlich die Fähigkeit, dies in den verschiedenen Phasen der Runde zu tun. Es ist nicht so, dass sie ihn mit einem bestimmten Flash-Peak oder einem Boost am Anfang unterstützen und er dann für den Rest der Zeit nichts mehr machen kann. Tatsächlich ist er in der Lage, beständig diesen Einfluss zu zeigen. Das Problem dabei ist, und das haben wir natürlich im Spiel gegen Spirit gesehen, dass er so proaktiv sein will, dass es Spiele geben wird, in denen er dem Gegnerteam regelrecht Futter liefert, besonders auf der CT-Seite. Man wird Matches sehen, in denen er einen Re-Peak nach dem anderen versucht und sich den Kopf wegschießen lässt und er startet ein Spiel mit vielleicht 4 zu 15 Kills oder so. Und es sieht schrecklich aus. Und es sieht schrecklich aus, oder? Das ist etwas, das man bei Jam einfach erwarten muss. Was mich aber wirklich bei ihm beeindruckt, was für einen jungen Spieler eigentlich sehr ungewöhnlich ist, ist, dass er bemerkenswert gut darin ist, sich in solchen Runden zurückzukämpfen. Wenn er schwach anfängt und einen wirklich schlechten Start in ein Spiel hat, wirkt es nicht so, als wäre er einer dieser Spieler, die mental völlig weg sind und für den Rest abschalten. Tatsächlich ist das auch statistisch gesehen wahr. Ich habe zwar keine Grafik dazu, ich habe die Zahlen ausgewertet. Er ist in der Lage, selbst wenn er richtig negativ startet, das Ruder herumzureißen. Man kann das sehen. Zum Beispiel bei einem Nuke-Spiel vor nicht allzu langer Zeit, wo er auf der T-Seite ungewohnt schwach anfing, aber auf der CT-Seite dann Multikill um Multikill geholt hat. Er ist nicht einfach raus, nur weil er einen schwachen Start hatte, was, ja, ich weiß nicht. Können noch weitermachen, aber ich denke, der Punkt ist klar geworden.
Alles klar, eine Sache würde mich noch interessieren. Du hattest das vorhin erwähnt. Und ich weiß, du hast dazu eine Grafik. Die andere Sache, die Twist und KJA mit ihrer Arbeit in der Offseason in die Karten spielt, ist, dass dies eines der wenigen Teams ist, die, obwohl wir immer sagen, CS2 sei T-lastig, auf der T-Seite sehr stark sind, während viele Top-Teams dort gar nicht so gut sind, Sie sind stark auf der CT-Seite, weil sie fantastische Spieler an den richtigen Positionen haben, um T-Seiten zu farmen, aber seltsamerweise ist bei ihnen die T-Seite fast das, was sie trägt, oder?
Ja, ja, absolut. Und das liegt teilweise daran, dass sie definitiv etwas auf Cache herausgefunden haben, oder? Sie wirken mittlerweile wie richtige Cache-Wunderkinder. Und das ergibt tatsächlich Sinn, denn ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Vorhersage über Cache gemacht, dass es bestimmte Spielertypen gibt, die auf dieser Map richtig gut sein werden. Und zwar diese extrem kopfschussstarken, präzisen Rifler, die gut strafen können, weißt du, was ich meine? Wie Twist, Lantaris, wahrscheinlich auch Spieler wie Atoru, die werden alle richtig gute Cache-Spieler sein, weil die Map extrem flach ist und jede Menge Headshot-Winkel bietet. Und wenn du gut darin bist, solche One-Taps oder kurze Salven zu setzen, wirst du auf Cache glänzen. Aber ja, bleiben wir erst einmal bei dieser T-Seiten-Grafik. Ich denke, das ist ein Teil davon, oder? Weil sie ein gutes Setup auf Cache haben. Aber es sieht doch insgesamt so aus, als wären sie wirklich gut darin, Bombenplätze zu wählen, die weniger stark bewacht sind.
Ich schwöre, das bedeutet eigentlich, dass Twist, falls er es ist, einen ziemlich guten Job beim Callen macht, denn das ist die einfachste Kalkulation eines T-Seiten-IGL. Identifiziere, zu welcher Seite die CTs tendieren, geh auf den Spot mit weniger CTs, um die Bombe zu legen und lass dann deine Spieler das Spiel gewinnen. Wenn man sich das ansieht, haben sie die höchste Bombenplatzierungsrate, aber sie erreichen auch Plätze ohne CTs darauf. Das ist eigentlich so gut, wie man sich nur wünschen kann.
Ja, genau. Das ist es absolut. Was ist auf dem gebracht? Ich habe im Grunde versucht, das ist eine weitere neue Statistik, mit der ich experimentiert habe. Ich wollte herausfinden, welche einfachen Metriken man nutzen kann, um das Callen zu beurteilen, oder? Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass nur Twists das macht. Es ist definitiv eine gemeinsame Anstrengung. Aber es deutet darauf hin, dass Twist Calling das Team zumindest nicht schadet, oder? Wenn sie bei diesen Metriken so gut abschneiden. Denn sie schaffen es konsequent, die Bombe mit einer Rate zu legen, die nur von Vitality und Falcons erreicht wird. Und sie gehen auch auf Bombenplätze, auf denen weniger CTs sind. Um kurz zu erklären, wie das funktioniert. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Wann immer ein Spieler einen Bombenplatz betritt, kann dort eine bestimmte Anzahl an CTs den Platz halten. Richtig. Wenn man also der Erste ist, der reingeht, sind wahrscheinlich mehr CTs dort. Wenn man der zweite oder dritte Spieler ist, der reingeht, sind es weniger. Und wenn man einfach das extremste Beispiel eines Spielers nimmt, genau das zeigt diese Grafik. Man betrachtet den Spieler, den Eingang macht, also wie viele CTs auf dem Platz sind, wenn er reinkommt. In diesem Fall sind es bei Faze nicht viele, weil sie die richtigen Bombenplätze auswählen. Sie gehen rein, nachdem sie Rotation erzwungen haben. Sie gehen rein, nachdem jemand einen Kill in der Mitte geholt hat und sie dann umschwenken, richtig? Das ist etwa das, was hier passiert. Ja, es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man für Faze ist, wenn man Faze-Fan ist. Es ist auch etwas, das glaube ich nicht ganz schlüssig ist. Aber falls du zu den Leuten gehörst, die Twists für einen falschen IGL halten, dann machst du dich damit einfach nur lächerlich. Ich möchte dich dazu ermutigen, dir diese Beweise anzusehen, sie zusammenzufügen und dann eine Schlussfolgerung zu ziehen, anstatt nur irgendwelchen Narrativen zu folgen. Denn wenn ihre T-Seite so gut aussieht und das sind simple Metriken, dann willst du doch der Richtung folgen, in die sie alle weisen, oder? Dass Twist reingeht, seine Utility wirft, sie die Bombe legen und den richtigen Spot anlaufen. Ah, das ist eine gute Sache für Twist, oder? Das sind gute Vorzeichen.
Und das sage ich einfach mal so. Wenn man darüber nachdenkt, setzt er sein Gehirn zu diesem Zeitpunkt ja nicht jedes Mal mit einem Man-in-Black-Gerät zurück, wenn er IGL wird. Er lernt dazu. Ich sage immer, man braucht Wiederholungen, die zur Erfahrung werden, um ein guter IGL zu sein. Nun, er hatte ein ganzes Jahr bei Team Liquid und ich kann euch sagen, selbst als Yngd da war, waren sie quasi unzertrennlich, wisst ihr. Sie haben es mehr oder weniger zusammen gemacht und hat er übernommen, als Yngd quasi ausgestiegen ist. Er hatte also mindestens ein ganzes Jahr bei Liquid, in dem er primärer IGL war. Und dann hatte er natürlich diese Zeit jetzt, in der jemand anderes die Führung übernommen hat. Wie lange war das etwa 2 Monate vor dem Major? Das hatte er seitdem auch. Wenn man das alles zusammenzählt, bekommt er endlich die nötigen Wiederholungen. Die Vorstellung, dass er Fortschritte macht, sein Spiel weiterentwickelt und einfach gut im Callen wird, ergibt also Sinn. Sinn. Übrigens, falls es euch aufgefallen ist, ich kritisiere seinen Callstil mittlerweile nicht mehr. Was ich kritisiere, sind Dinge, die meiner Meinung nach die wahre Geheimzutat des IGL-Daseins sind, was die Leute erst jetzt lernen und fälschlicherweise für reine Carrigan-Sachen halten. Nein, er ist einfach nur der Beste darin. Die wahre Geheimzutat beim IGL-ing ist zu wissen, dass dieser eine Typ hier gerade völlig aus dem Spiel ist und mental abwesend. Man ruft da seine Strategie auf, die gegen das, was die CTs oder die Verteidigung gerade macht, gar nicht die beste ist. Sie bringt ihn nur in eine einfache Position, in der er einen Kill holt und dann wieder motiviert ist. Und dann merkst du, dass der Typ da drüben, oh, der lauert ein bisschen zu viel. Weißt du was, ich werde dir einen Trick verraten, für wenn du es schaffst. Du übernimmst das Callen für ihn und so weiter. Wie man es hört, wenn er es für Kasukitsa tut. Das ist aber schon auf Doktoranden- oder Masterniveau. Das Problem ist, dass Twist gerade erst versucht, seinen Abschluss im Callen zu machen. Er versucht, die Grundlagen zu beherrschen, was ihm auch gut gelingt. Ob er diese anderen Dinge auch kann, ich glaube, das funktioniert bei Garrigan viel besser mit sehr guten Spielern. Mit zufälligen Spielern ist das nicht so gut. Und außerdem dauert es einfach Jahre, um dieses Niveau zu erreichen. Es sind nicht viele Leute, die dieses Niveau erreichen werden. Deshalb nehme ich das Twist auch nicht übel.
Ja, und um das noch etwas präziser auszudrücken, ich glaube, eines der Dinge, die wir bei Twists bemerken und woher auch die meiste Kritik an seinem IGL-ing kommt, ist immer die Midround, oder? Aber ich glaube, es ist tatsächlich noch spezifischer als das. Ich glaube, das Problem bei Twist ist, dass man immer das Reiten als Analogie, okay? Denn wenn du auf einem Pferd reitest, das dir vertraut und du in den Galopp kommst und dich stetig bewegst, oder? Dann ist es wirklich einfach, die Kontrolle über dieses Pferd zu behalten, oder? Aber in der Sekunde, in der etwas es erschreckt, in der Sekunde, in der es ausflippt, in der Sekunde, in der es das Vertrauen zu dir verliert, musst du versuchen, die Zügel zu ergreifen und es zurück zur Normalität zu zwingen. Das ist der Teil, der ein völlig anderes Skillset erfordert, das Twist meiner Meinung nach wirklich entwickeln muss, wenn er einer der Top 5 IGLs der Welt werden will, oder? Das ist definitiv der Sprung, den er schaffen muss. Denn wenn wir sogar zu seinen Liquid-Tagen zurückgehen, oder? Wir haben gesehen, dass es da tatsächlich ein Match gab, das er gegen Faze gespielt hat, oder? Was wirklich interessant war, weil es wie das Liquid-Carrigan-Duell im Jahr 2024 ist. Ich erinnere mich, es war so etwas wie das wie Dungeon Mirage. Und tatsächlich war Liquid auf beiden Apps das erste Team, das Map-Point erreichte.
Ja, das ist das Spiel, falls sich die Leute nicht daran erinnern.
Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ja. 2024, das klingt richtig. Und er war im Grunde in der Lage, sein Team zweimal an diesen Punkt zu bringen, aber dann haben sie es beide Male noch verspielt, oder? Also hätten sie das eigentlich gewinnen müssen. Aber das Problem ist, sobald dieser Gedanke in den Köpfen deiner Teamkollegen keimt, oh Gott, wir sind tatsächlich so nah dran, wir dürfen uns das nicht mehr nehmen lassen. Und sie fangen an, diese Art von Gedanken und Zweifeln zu haben. Sie fangen an sich selbst zu zweifeln. Genau dann musst du als Anführer mehr sein als nur ein guter Taktiker. Du musst auch in der Lage sein, deine Teamkollegen anzusehen und zu sagen, hör zu, bleib ganz ruhig. Wir müssen das hier jetzt einfach zu Ende bringen. Fairerweise muss man sagen, dass man für Twist normalerweise einen starken Coach im Rücken braucht, um hier wirklich gut zu sein. Denn der Coach sollte idealerweise nicht nur auf das Spielgeschehen achten, sondern auch auf die Psychologie der Spieler, sagen er. Und ich glaube, mit NKJ im Rücken gibt es für Twist durchaus Raum, sich in diesem Bereich zu entwickeln, denn NKJ wirkt wie ein ziemlich fähiger Coach. Wir haben vielversprechende Dinge von ihm bei Spielern auf niedrigerem Niveau gesehen.
Die Leute wissen das gar nicht. Er hat tatsächlich etwa 10 Jahre Erfahrung als Coach. Er ist also auch eine sehr erfahrene Person und vor allem hat er auf allen Ebenen gearbeitet. Der andere Grund, warum ich den Wechsel interessant fand, als er passierte, war, dass ich dachte, auch wenn ich nicht glaube, dass das der Grund war, Glaub nicht, dass sich Fast zusammengesetzt hat und sagte, das ist der Mann, den wir wollen. Es wirkt eher, als hätte man eine Liste mit 30 Namen gehabt, ist bis nochmal 27 gegangen und das war der, den man bekommen konnte, weil die anderen zu teuer waren oder abgesagt haben. Okay, vielleicht dieser hier, oder? Aber hier ist der Grund, warum es trotzdem eine kluge Verpflichtung ist. Denn die Art von Teams, die NKJD bisher trainiert hat, entspricht dem, was Phase jetzt ist. Zugegeben, vielleicht sind Frozen und Twister etwas über dem Niveau, das wir von seinen früheren Teams kennen. Aber der Rest der Spieler passt genau in das Schema der Leute, die er bei BIG und ähnlichen Teams trainiert hat. Ich denke übrigens auch, dass das der Grund ist, warum ich die jungen Spieler, die sie bei 100 Thieves rekrutiert haben, ähnlich sehe. Eigentlich ist das sehr cleveres Recruiting. Weil man wusste, dass man in diesen unwichtigen Online-CCT-Turnieren starten würde. Also nimmt man Leute, die in Online-CCT-Turnieren sowieso schon abliefern. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich kluger Ansatz. So muss man sich nicht fragen, wer wir darin gut sein. Du weißt schon, wer das ist. Du kannst dir Gedanken darüber machen, wie auf der LAN ist, wenn wir dort sind. Ähnlich finde ich eigentlich, dass dieser Ansatz für mich viel Sinn ergibt, wie sie rekrutiert haben.
Aber weil ihr im Grunde in Lage wart, eine Art Badgesort zu verpflichten, so sehe ich ihn irgendwie, oder? Jemand, der vielleicht wie ein Ash ist. So eine Art von Figur, richtig. Sehr gut darin, junge Talente mit gutem Blick zu erkennen. Kann ihnen eine gewisse Stabilität geben, die sie brauchen, um nicht unbedingt Superstars, aber einfach beständig zu sein, oder? Und das sehen wir eigentlich bei Nerds. Denn offensichtlich haben Nerds und er schon früher zusammengearbeitet und wenn man sich Nerds Spiel ansieht, ist er nicht unbedingt ein Star, aber er ist so stabil, wenn man bedenkt, wie unerfahren er ist, oder? Es sieht nicht so aus, als würde er vor der Kamera oder im Spiel jemals vom Moment überwältigt werden, zumindest bisher nicht. Er scheint, weißt du, perfekt für diese Art von Sache zu sein. Und ein Teil davon muss definitiv das sein, was NKJ in der Arbeit mit ihm getan hat. Und ich denke auch wie bei Jay Bohm. Er war offensichtlich jemand, den fast niemand auf dem Radar hatte. Ich kenne viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die eine Art historische Revision bei Jay Bohm betrieben haben und sagten, oh, er stand auf der HAL-TV-Prospect-Liste, also war es eine offensichtliche Wahl.
Ach, niemand, tut mir leid, Harry. Niemand schaut sich diese Liste an. Tatsächlich frage ich mich die Hälfte der Zeit, wenn ich drauf schaue. Drei von denen sind jetzt in den Top 20 Teams. Was zum Teufel machen wir da? Aber ich verstehe, dass es so eine Art Schwelle gibt, die man erreichen muss. Deshalb war Spunny letztes Jahr drauf, verdammt nochmal. Weißt du, wie das ist? Oder er ist schon seit etwa 2 Jahren gut oder so. Aber egal. Aber das andere Problem ist, deshalb kann ich dir sagen, dass sie alle Betrüger sind. Weil dieselben Leute niemals den folgenden Satz gesagt haben, setz ihn anstelle von Griggs bei BIG ein. Niemand hat das jemals gesagt. Niemand hat diesen Satz jemals laut ausgesprochen. Selbst wenn Griggs ein Spiel hatte. Das sagt mir also, dass keiner von euch auf den J-Bone-Zug mitgefahren ist. Verpisst euch. Und außerdem, Kumpel, wenn er so ein Top-Talent aus Dänemark bei der Organisation war, warum ist dann Forsaken bei Astralis? Verdammt. Hätten sie ihn nicht verpflichten sollen? Sie sind Dänen. Bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre eigene Szene kennen. Also jetzt weiß ich, was du meinst, Lars. Jedes Mal, wenn jemand gut ist, das schlimmste Beispiel dafür ist Molotov. Die Leute tun so, als hätten sie Molotov schon vor dem verdammten Fury gekannt. Geh mir bloß weg damit. Es wurde sogar angedeutet, dass Fallen ihn nicht kannte. Er hat nur in Scrim gespielt und war plötzlich dieser Typ wie Conor McGregor oder so. Also ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, dass Leute das machen müssen. Sie müssen auf cool machen, angerannt kommen und so tun, als wären sie schon immer Fans von J-Boy gewesen. Du kanntest ihn nicht einmal, Kumpel. Niemand tat es. Niemand kannte diese Typen vorher.
Ja, an diesem Punkt, außer du bist wie King T, einer der Tier-2-Spieler der Welt.
Das wird.
Ja, genau. Oder einer dieser Coaches, die seit Ewigkeiten im Tier-2-Bereich unterwegs sind und einfach ein Händchen dafür haben. Wenn du nicht einer von denen bist, glaube ich dir nicht. Wenn du sagst, dass du schon immer Astralis wieder zugreift, das ist wie ein Juwel, das man aus dem Nichts gefunden hat. Ja, und was für ein Juwel noch dazu, oder? Selbst wenn es ein bisschen fraglastig ist und der vielleicht etwas schlechter wird, man würde ihn definitiv einem Brokey oder Ultimate vorziehen, zum Beispiel. Und außerdem, ja, ich erinnere mich, dass du das vor der Show auch schon erwähnt hast. Die Leute sagten schon lange, mich eingeschlossen, dass sie Dexter unter Vertrag nehmen sollten. Das war der Spieler, den so viele von uns angeblich sogar mit ihm gesprochen haben. Das wurde immer angedeutet, ja. Und sie sollen angeblich mit ihm gesprochen haben. Ja, genau. Und deshalb bin ich tatsächlich zurückgegangen und habe mir einige von Dexters früheren Turnieren angesehen. Seine besten, wie ich glaube, Bukarest 2025, wo er den MVP geholt hat und so. Und ich muss sagen, das ist eines der seltenen Beispiele, wo ich meine eigene Statistik angesehen habe und korrigiert wurde, da ich dachte, Dexter wäre ein echter Superstar-Offer. Und schau, er sieht wirklich gut aus. Aber in CS2, wenn man zurückgeht und sich die Statistiken aus dem erwähnten Bukarest 2025 ansieht, wirkt er viel schlechter, als mein Auge es von damals in Erinnerung hat. Und selbst wenn...
Was werden wir sehen? Wenn du nur auf die Statistiken schaust, das haben sie dir sogar gesagt, als er den MVP gewann. Die haben dieses Ding gemacht, bei dem ich schaue, ich stimme dem anderswo nicht zu. Also weißt du, was Dexter angeht, sage ich das. Ich bin, wie du weißt, kein Fan davon, wenn der MVP anhand von Dingen wie nur den gewonnenen Maps entschieden wird. Aber was ist mit denen, die sie verloren haben? Die Frage ist doch, wer im Turnierverlauf der wertvollste Spieler war. Ich sag das immer wieder. Rein technisch gesehen kann ich immer argumentieren, dass ich recht habe, da die Auszeichnung Most Valuable Player lautet. Das steht nicht für dieses Team. Einfach nur Most Valuable Player. Ich habe diesen Punkt immer angeführt. Also falls ihr es nicht wisst, das steht auf einer Stufe mit diesem MVP. Das ist einer der wertlosesten MVPs aller Zeiten. Und wo sie sogar eine Map haben, bei der sie nur über die Map reden, aber der MVP, weil sie das Turnier gewonnen haben. Du hast recht. Der Augenschein bei Dexter hat immer gestimmt, Kumpel. Es sieht immer großartig aus, wenn er in einer Klatschsituation ist oder einen Movement in der Runde macht und 3 Kills holt. Ich weiß, was du meinst. Obwohl ich den Kerl mag, werde ich nicht so tun, als wäre er doppelt so gut, wie er eigentlich ist. Es war ein bisschen was, es war ein wenig fragwürdig. Deshalb ist das für Dexter der wahre Tiefschlag. Eigentlich war das der Moment, in dem er aussah, als würde er wieder gut werden. Dann ist er verdammt nochmal für ein Jahr in der Versenkung verschwunden. Aber verständlicherweise war es eine Sache, die man sehen muss. Ich verstehe es. Okay.
Ja, und um bei diesem Turnier zu bleiben, er hatte eine 1,27 RKD, was brillant ist, aber sein 3.0-Rating lag bei etwa 1,08 oder so.
Wahnsinnig niedrig, genau.
Und wenn man sich anhört, was Harry in letzter Zeit über solche Dinge gesagt hat, dann sieht es so aus. Wenn man sich den tatsächlichen Rundenverlauf und die Eco-Anpassungen und all diese Dinge ansieht, dann wirken einige Spieler viel schlechter, als sie eigentlich sind, weil manche Spieler nur ein bisschen Eco-Fragging betreiben. Und leider war Dexter einer von ihnen, obwohl er einer ist, den ich für Liquid empfohlen habe und er ist wahrscheinlich besser als ein Platterer hält als alle anderen. Aber die Frage ist jetzt, willst du lieber J-Bone oder Dexter? Und ich glaube tatsächlich, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt auf J-Bone setzen würde. Ich glaube sogar, dass er mehr Potenzial hat.
Und ganz davon abgesehen, noch bevor wir uns das Spiel ansehen, hat er nicht das Problem mit dem russischen Visum. Also tut mir leid, damit gewinnt er bereits. Aber du hast recht, selbst wenn man sich ansieht, was er im Spiel macht, ist er eigentlich ein verdammt guter Spieler, ja? Ja?
Dann denk mal daran, was wir über J-Bone gesagt haben, oder?
Er ist fantastisch auf der T-Seite, er ist absolut kein Mitläufer. Er geht voll auf diese aggressiven Eröffnungsspielzüge. Er ist wirklich sehr proaktiv. Das können wir nicht unbedingt von Dexter behaupten.
Und dann bedenke, dass es angeblich auch einige Persönlichkeitsprobleme gibt.
Also ja, ich denke, Jarrett Bowen hat einfach das sauberere Potenzial.
Daher bin ich definitiv froh, ihn in diesem Team zu sehen. Ich bin definitiv froh, dass man ihm das Vertrauen entgegenbringt, was wir auch an all diesen Ressourcen und Dingen sehen können. Und eine Sache, die ich noch einwerfen möchte, ist bezüglich
dazu, da wir jetzt weitermachen. Das ist auch ein Grund, warum es mir völlig egal war, als sie alle sagten, erinnert euch, sie mögen alle Brokies. Anscheinend ein entspannter Typ hinter den Kulissen, auch wenn man das vor der Kamera nicht mitbringt. Und außerdem sah es im Spiel so aus, als wäre er nie ein egoistischer Spieler gewesen. Es sah so aus, als würde er immer nur seinen Job machen. Weißt du, er hat sich nicht beschwert. Und wie bereits erwähnt, ja, an einem Freitag, wenn es nicht gerade die Playoffs oder das erste Spiel sind, ja, da kann tatsächlich ein gutes Spiel abliefern. Das Problem ist, in den großen Spielen war er scheiße. Und er hat massiv abgebaut. Aber ich sage dir auch eines, das in die gleiche Richtung geht, wie das, was wir über Jay Boateng gesagt haben. Boateng, als sie Boateng zurückholten, selbst mit Kerrigan und definitiv mit Twists, sagten sie selbst wieder nicht, was sie denken, zeig es mir durch deine Taten. Sie waren verdammt zynisch, wie sie Boateng eingesetzt haben, Kumpel. Sie haben mir im Grunde gesagt, du musst in deinem ganzen Leben nie wieder ein einziges Eröffnungsduell bestreiten, Kumpel. Chill einfach hinten, wir erledigen den Rest. Stirbt nur verdammt nochmal nicht. Und übrigens, das konnte er manchmal nicht einmal. Deshalb glaube ich, die Leute realisieren gar nicht, dass Boateng nicht einmal dazu ermächtigt war, wie Boateng von früher zu spielen. Und selbst das konnte man ihm anmerken. Der Unterschied ist also, es ist für mich ein echtes Statement, dass sie Jay Boateng tatsächlich viel mehr Ressourcen und eine Art Handlungsspielraum im Spiel zugestehen, als man denken würde. Same come würde. Eigentlich könnte man meinen, ich bringe ihn rein und nehme ihn wirklich an die Kandare. Aber ich muss sagen, es scheint wirklich so, als würden sie an diesen Typen glauben.
Und das sollten sie auch. Und übrigens, ich weiß, du sagtest, dass Boateng nicht unbedingt ein egoistischer Spieler war, aber ich möchte das kurz einordnen. Ich habe vor etwa 2 Monaten oder so eine Grafik auf Twitter gepostet, in der es um Brokies Trade-Möglichkeiten ging und er ist buchstäblich der größte Biter im Tier-1-Bereich, was Trade-Chancen angeht.
Oh, absolut.
Er hatte also ein 1.0-Rating, während sein ganzer Job auf der T-Seite darin bestand, Jacob zu biten.
Was einfach ekelhaft ist.
Aber.
Nein, ich meine egoistisch in dem Sinne, dass er das genaue Gegenteil ist. Du könntest verlangen, dass sich das Spiel um dich dreht. Schau, er hat im Grunde nur eines getan, er ist einfach nie als Erster reingegangen. Er ist einfach immer hinten dran geblieben. Aber ich glaube, das hat er gemacht, weil er wusste, dass sein Schwachpunkt war und das wussten sie auch. Also dachten sie sich, was soll's für den Moment, müssen wir wohl damit leben, oder?
Okay.
Ja, man konnte sehen, dass er eine Treffsicherheit nachgelassen hatte, was ich von keinem dieser Fazitspieler sagen kann. Denn wenn wir uns diese Face-Headshot-Grafik ansehen, die ich hier habe, auf der X-Achse ist die Zielgenauigkeit mit dem Gewehr aufgetragen, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Einer dieser Spieler ein fantastischer Schütze, der gezielt auf den Kopf geht. Jared Bowen hat das mit dem Gewehr übrigens auch drauf. Er ist jung, er ist scharf, er kann wirklich gut mit dem Gewehr umgehen. Und die andere Sache auf der Y-Achse sind die Schüsse pro Kill. Mit dem Gewehr? Man muss sich das so vorstellen, wenn man in einen Schusswechsel gerät, müssen manche Spieler natürlich ein ganzes Magazin leeren, bevor sie einen Kill erzielen. Andere Spiele, wie zum Beispiel Frozen, schießen in kurzen Salven und sind viel effizienter, oder? Je höher man also auf dieser Skala liegt, desto effizienter ist man mit dem Gewehr. Und 4 dieser Spieler haben es wirklich drauf. Sie können zielen, was? Sogar Frozen, der eine etwas geringere Kopftreffergenauigkeit hat. Aber das liegt auch daran, dass er meist erst spät in der Runde agiert. Er kann es sich leisten, mehr auf den Körper zu zielen, weil er meistens angeschlagene Gegner ausschaltet. Und das macht er extrem effizient. Ha. Er weiß genau, wie er nur 2 oder 3 Kugeln braucht, um einen schwächeren Spieler auszuschalten, damit er das Ziel wechseln kann und all diese Dinge, oder? Also, im Grunde können alle diese Spieler zielen, mit Ausnahme von Nature, aber selbst der liegt so im Durchschnitt, weißt du? Es gibt also keinen einzigen Spieler in diesem Team, bei dem ich sagen könnte, schau mal, der ist am Ende. Oder nicht mehr so scharf, wie er sein sollte, oder irgendwas in der Art, oder? Das ist nur ein weiteres vielversprechendes Zeichen für Fazit.
Und ich frage mich bei Nadeshot, wie oft er wohl mit einer ganzen Gruppe von Leuten konfrontiert wird, die ihn gleichzeitig angreifen, sodass er wild um sich schießt oder einfach mit der verdammten Gallo herumrennt, ohne den Hauch einer Ahnung, wo sie sind. Ohne den Hauch einer Ahnung, wo sie sind. Er macht diesen Mist, bei dem man wild feuert und sich bewegt, was man nicht erwarten kann. Und das wird immer noch Spinks sein, da er völlig offen dasteht und genau weiß, dass er dort sein wird. Man muss verstehen, welche Rollen die Leute spielen, denn da bin ich ganz bei dir. Wenn man sich das andere Format ansieht, haben sie in diesem Team alles an Zielvermögen, was sie brauchen.
Der Nadeshot ist einfach wie Maisie oder ein Test. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, was seine Rolle angeht. Ja, und er ist fantastisch da draußen, weißt du. Du brauchst nicht mehr von ihm, als du aktuell bekommst.
Tatsächlich, sage es mal so. Deshalb glaube ich, dass es eine ordentliche Verpflichtung war. Denn ein Bereich, in dem ein Team wie Phase, das normalerweise Schwierigkeiten hat, große Namen zu bekommen, wirklich kämpfen muss, ist die Rolle der Spieler, die die undankbaren Positionen übernehmen. Die sind übrigens sehr gefragt in Top-Teams. Die spielen meistens für die besten Teams in Counter-Strike. Ich glaube sogar, dass Nerz, den ihr habt, in dieser Hinsicht einen Großteil der Schwächen ausgeglichen hat. Und übrigens, das ganze Meme, das anfangs kursierte, weil die Leute sich nur an ein paar Runden bei Blast Rivals erinnerten, war eigentlich gar kein Meme. Er ist tatsächlich ziemlich clever in einem 1-gegen-1-Klatsch. Wenn du ihn in einen 1-gegen-1-Klatsch auf dem Mirage-B-Bombenplatz steckst, wo er als Anker spielt, wird er das tatsächlich gegen viele gute Spieler gewinnen. Er bewahrt eigentlich einen ziemlich kühlen Kopf. Er hat ein anständiges Temperament. Er macht definitiv nicht so etwas wie Sontix nach dem Motto, oh, ich hab den Kill gerade verschenkt. Oh, ich bin verdammt spät dran damit. Er macht all diese Dinge nicht. In diesem Sinne ist er eigentlich, obwohl er für mich kein super talentierter Spieler ist, er ist eigentlich ein ziemlich cleverer Spieler für sein Alter. Ich finde, er macht einen ziemlich guten Job. Da bin ich bei dir. Ich stecke ihn eher in diese Perfecto Inters-Kategorie und solche Spieler mag ich immer. Ich glaube, solange man genug Talent an anderer Stelle im Team hat, werden sie unterschätzt, weil sie eine zusätzliche Qualität einbringen, die man normalerweise nicht von Spielern auf diesem Niveau bekommt.
Ja, genau. Und abgesehen davon, jemanden wie Perfecto oder JKRS wiederzubeleben, was realistisch gesehen nicht mehr machbar ist, es ist einfach die Zeit für diese Spieler vorbei. Ja, das ist die Riege der neuen jungen Spieler, die in dieser Rolle einfach brauchbar sind. Es ist nur ein Schwenk zurück zur letzten Sache, denn falls du eine reißerische Schlagzeile für diese Episode oder so etwas wolltest. Ich würde es so ausdrücken. Wenn FaZe ein Top-5-Team sein will, können sie das, wenn sie diese eine Änderung vornehmen, oder? Und diese eine Änderung ist, bitte fangt einfach an, Dust 2 zu bannen. Ich will sie einfach nicht mehr auf Dust 2 sehen. Ich habe eine Grafik namens FaZe Dust 2 Feuerkraft, oder?
Das Problem ist, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich kurz in meine Erinnerung zurückgehe, jedes Twist-Team spielt Dust 2, Alter. Jedes Twist-Team.
Und wenn du dir diese Grafik ansiehst, wirst du genau sehen, warum, denn Twists weiß, wie man diese Map spielt. Twists weiß nicht, wie man auf dieser Map Ansagen macht und er hat es schon so lange nicht mehr herausgefunden. Es ist auch nicht ganz seine Schuld, denn der Hauptgrund ist eigentlich, dass Frozen diese Map einfach nicht spielen kann. Er kann diese Map einfach konsequent nicht spielen. Du musst mir das übrigens nicht einfach glauben. Ich ermutige jeden, glaubt mir nicht einfach alles, wenn ihr es mit euren eigenen Statistiken und so weiter überprüfen könnt. Wenn du dir Frozens Leistung im Shanghai Major Finale gegen Spirit ansiehst.
Einer der Gründe, warum sie nicht gewonnen haben, auf das 2 war er der Grund, warum sie nicht gewonnen haben. Weil er buchstäblich so ein 0,84 Rating oder so hatte. Völlig abgestürzt. Und schau dir das Face-Team mit Robs und Rain an. Der einzige Grund, warum sie das 2 spielen konnten, war, dass diese beiden Spieler ihn ständig herausgehauen haben. Aus irgendeinem Grund kommt Frozen einfach nicht mit der Map das 2 klar. Und wenn er dein Starspieler sein soll, dein Hauptstar, genau wie Twist. Schau, es ist mir egal, Twist, dass du einer der besseren Dust-2-Spieler der Welt bist. Leider ist das irrelevant, wenn niemand aus deinem Team weiß, wie man sie spielt. Und schau, es sieht doch so aus, als hätte Jimmy Schwierigkeiten.
Exakt. Daran erinnere ich mich. Ich weiß, die Map ist seit der Überarbeitung etwas anders, aber der klassische Name für Dust war, falls Leute es nicht wissen, Opa's Playground. Das war eine berühmte Sache in CSGO.
Ja, so wie Nuke auf der CT-Seite, die mit Abstand beste AWP-Position im ganzen Spiel ist. Und danach ist das damals, glaube ich, der zweitbeste Platz für AWP-Spieler. Aber ja, offensichtlich hat sogar Jamie Schwierigkeiten und ich denke, das liegt teilweise daran, dass dieses Team einfach nicht weiß, wie man sie spielt, oder? Es sieht einfach zwielichtig aus. Wann immer man ihnen auf Dust 2 zusieht, wirkt es ein bisschen fragwürdig. Und wenn man sich einige der größten Chokes von Liquid in der Geschichte ansieht, als Twisted und Yellowstar dabei waren oder sogar einige von FaZe, eine dieser Komponenten, die immer wieder auftauchen, dann... Also ja, wenn ich mir alles ansehe, dass ich bei FaZe eingetaucht bin oder eher tiefer gegraben habe, dann... Glaube ich tatsächlich, wenn man versucht vorherzusagen, was mit ihnen passiert, dass sie ein Top 7 oder 8 Team sein können, vielleicht sogar noch etwas besser. Wenn sie eine zweite Map meistern können, müssen sie sich so etwas wie Nuke oder ähnliches sichern.
Okay.
Vielleicht eine Herausforderung, aber es ist ein großes Wenn. Und wenn sie einfach anfangen, das 2 dauerhaft zu bannen, es gar nicht mehr versuchen. Denn überleg mal, was passiert, wenn man das tut. Man muss nicht mehr gegen Vitality, Spirit oder die besten Maps dieser Teams spielen. Jede Menge Teams. Einfach entfernen. Und so muss man das gegen sie nie wieder anfassen. Und außerdem deckt man einfach Frozens Schwächen ab, was, ja, ich denke, das ist ein Weg, wie sie sich noch weiter nach vorne katapultieren können.
Ja, aber hier ist das Problem dabei. Und das ist ziemlich simpel. Sie spielen verdammt nochmal kein gutes Anubis. Also im Moment weiß ich wirklich nicht, wie sie das Veto fixen soll. Das ist das Problem. Denn da bin ich ganz bei dir. Aber hier ist einer der Gründe, warum ich wieder auf das zurückkomme, was ich anfangs sagte. Hier ist der Grund, warum ich trotz allem, was du so gut klingt, gesagt hast, tatsächlich glaube, dass sie nicht viel mehr erreichen. Ich denke im Grunde, sie könnten das 11. beste Team sein, was nicht schlecht ist. Aber das ist weit besser als, wie gesagt, geh in der Zeit zurück und zähle, wie viele dort tot zurückliegen. Bei diesem Roster könnte man genauso gut reinen Tisch machen, einen neuen EGL holen, Twist und Frozen sagen, sie können gehen. Wenn sie wollen, mach dir keine Sorgen. Unser Fehler, weißt du? Stattdessen haben sie das Team neu formiert. Das Problem ist dies. Erstens sollten sie jetzt großartig aussehen. Wir haben die ganze verdammte Zeit gespielt. Und dann weise ich zum millionsten Mal darauf hin. Die ganze Sache, wie sie Spirit hätten schlagen können, ja? Und sie wurden Dritter bei XCSC Power. Mit einem verdammten 9-0 bei Power Vision. Leute, das sollte das Land sein. Das Land, das ihr bewirtschaftet. Das ist die Gelegenheit, sie dort zu kriegen. Verdammt nochmal! Und das andere Problem ist, wenn man sich ein Veto vorstellt, bei jedem Team, das mir wichtig ist, kenne ich das Veto in- und auswendig. So werden alle Serien ablaufen, oder? Sie haben uns auf das 2 erwischt und uns fertig gemacht, Leute. Schon gut, wir haben Cash als nächstes. Wenn wir Cash gewinnen, kommen wir zur dritten Map. Dritte Map ist wie Mirage und dann schlägt dich ein Team mit mehr Feuerkraft. Oder Jame hat hin und wieder eine schlechte Map und du bist einfach raus aus dem Spiel. Das wird hart. Deshalb ist Jacob auch nicht mein Kandidat. Nummer 1 für einen Rauswurf, er ist nicht der schlechteste Spieler. Das Problem ist jedoch, ich glaube, wenn ich einen besseren Spieler für seine Position bekäme, könnte ich mehr damit anfangen.
Ja, nein, absolut. Und ich denke, um auf das zurückzukommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, oder... Eines der Probleme, die du hast, wenn du der Phase GM bist, ich glaube zwar nicht, dass Phase ein GM hat, ich glaube, es sind meistens die Spieler. Aber wenn du der hypothetische Phase GM wärst, oder? Der? Eines der Probleme ist, wie ich sagte, dass Frozen scheinbar nicht als Anchor spielen will. Also musst du jemanden einstellen, der das Profil hat, sowohl Raum einzunehmen, als auch ein Anchor zu sein. Und das ist übrigens wirklich selten. Du hast zum Beispiel Flames. Wer kommt als nächstes, weißt du? Es gibt nicht wirklich viele gute Spieler, die dazu in der Lage sind und diese Fähigkeiten besitzen. Vielleicht Cher. Abgesehen davon, wobei ich Cher übrigens für einen fantastischen Ersatz halten würde, falls man ihn für Jacob holt. Aber jenseits dieser sehr kleinen Auswahl an Spielern müsste man jemanden wie Lorix oder einen dieser jüngeren Rifler ins Team holen, die zwar etwas unerfahrener sind, aber Fragging-Potenzial haben. Und man müsste sie entweder zum Anchor machen, was wirklich sehr seltsam wäre, oder man müsste zu Frozen sagen, hör zu, du wirst einfach zu Robs werden müssen. Du wirst einfach in den sauren Apfel beißen müssen. Du musst ein Anchor sein. Du kannst das schließlich auch. Das ist das Nervige an Frozen. Ich schätze, er möchte die wechselnden Rollen behalten, weil er ein guter sekundärer Caller ist. Definitiv plausibel. Vielleicht bekommt man dadurch einen Mehrwert, den man statistisch nicht wirklich messen kann, oder? Aber ich weiß nicht, wie groß dieser Mehrwert im Vergleich dazu ist, jemanden zu haben, der ein felsenfester Bombenspot-Anchor ist und über sich hinaus wachsen kann, so wie Robs es in diesem Team getan hat.
Das ist ein weiteres Problem, das man haben wird. Denn drück ich's mal so aus, ich denke. Das Problem bei Frozen ist folgendes, er liefert in diesem Team bisher keine Superstar-Zahlen ab. Er ist einfach der beste Spieler im Team. Und das, obwohl es so aussieht, als dürfte er sich einfach alles aussuchen, was er will. Er sucht es sich quasi à la carte aus. So nach dem Motto, ich nehme ein bisschen davon und ein bisschen hiervon. Aber Kumpel, wenn wir das alles so machen, muss das Team auch tragen. Ich habe das damals immer gesagt, das ist etwas, das ich buchstäblich zu Simple sagte, bevor er zur Legende wurde. Ich sagte ihm früher, Kumpel, eigentlich könnte ich ein Argument dafür vorbringen, wie du deinem Team sagen kannst, dass du alle Rollen und Spots haben solltest, die du willst. Aber ich sage dir eins, wenn du sie bekommst, will ich kein verdammtes Jammern hören. Und dann verlierst du das Spiel und spielst schlecht. Du darfst das Spiel verlieren, aber du darfst nicht schlecht spielen. Denn wenn sie dir alles geben, Kumpel, dann bringt das auch Verantwortung mit sich. Spider-Man-mäßig, weißt du? Also das erstens einmal, das wäre das. Und zweitens denke ich übrigens auch, dass das eine schreckliche Werbung ist, falls du Frozen bist und das Team eines Tages verlassen willst. Spoiler, wenn du W einsteigst, geben die dir nicht all diese Positionen. Das sind nicht, die laufen da nicht rein und kriegen das alles von Blame. Ich glaube, er würde ihn schon bitten, gewisse Opfer zu bringen und bestimmte Aspekte des Spiels würden sich ändern. Und dann ist da noch, ich meine zum Beispiel, in diesem Team wird Bits die Hälfte der Zeit verdammt nochmal den Anker spielen, oder? Das wirst du nicht machen. Und dann ist da noch die andere Sache, wie du schon sagst. Macht es jede Rekrutierung schwierig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich Frozen kurz vergesse, der offensichtlichste Punkt, der mir zeigt, dass Fias entweder kein Geld oder keinen Ehrgeiz hat, ist, dass der Spieler, den sie in dieser Offseason hätten holen sollen, Sensu gewesen wäre. Hätte man Sensu und Jacob zusammengebracht, das hätte was werden können. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Das ist es, aber gleichzeitig, wie wollen wir all die Rollen aufteilen? Wer macht was? Übrigens, Sensu wird auch eine Menge Rotationsplätze wollen, Frozen. Er wird nicht einfach warten und das nehmen, was übrig bleibt. Er wird als Starspieler dazukommen. Ja, also das ist der Punkt, an dem es so unfair ist, auch wenn die Leute Frozen in der Elo-Hölle sehen wollen. Es ist so, als würde er nach dieser Logik, bis zu einem gewissen Grad, die Architektur des Gefängnisses mit entwerfen, Mann. Also so nach dem Motto, lass uns diesen Flügel nicht ändern und ich will hier drüben, findest du... Er ist also, da ist die Analogie. Er ist der Mafia-Typ im Gefängnis, Mann, der alles so bekommt, wie er will. Jemand schneidet verdammt nochmal Knoblauch für sein Essen und so weiter. Er ist auf diese Weise nicht wirklich im Gefängnis. Er hat auch irgendwie das Sagen, oder?
Oh ja, ja, definitiv. Und ich denke schon, wenn du, also ich mag Frozen ziemlich gerne, finde, er ist ein fabelhafter Spieler. Ich werde auch weiterhin ein Verteidiger von Frozen sein. Aber wenn du zu den Leuten gehörst, die sagen wollen, dass Frozen insgeheim das Problem bei Phase ist, kann ich dir ein wenig Wissen vermitteln und sagen, schau, es gibt ein paar verdächtige Dinge an Frozen. Einer davon ist offensichtlich, wie ich sagte, dass er sich weigert zu ankern. Danriss, erinnerst du dich, dass ich vorhin diese Lurking-Grafik gezeigt habe, richtig? Und ich habe dir gezeigt, dass er...
Übrigens, falls die Leute es nicht verstehen, hoffentlich punktet er, ohne dass man sagen muss, dass er ein toller Anker wäre. Ich bin ziemlich sicher, dass er tatsächlich ein exzellenter Spieler wäre. Deshalb spekulieren wir und er entscheidet sich, es nicht zu tun.
Ja, denn es gibt keinen wirklichen Grund dafür, der mir einfällt. Aber ja, also offensichtlich gibt es das. Aber wenn man auch an das denkt, was ich vorhin über seinen Lurken erwähnt habe, oder? Es ist so, als wäre Frozen der Typ, der dedizierte Locker ist, und das kann man damit rechtfertigen, dass seine Fragzahlen auf der T-Seite wirklich gut sind. Aber wenn du dich tatsächlich an die T-Entry-Grafik erinnerst und diejenige, die die Solo-Bombenplatz-Eintritte und die Gesamteintritte zeigt, der ist eigentlich nicht derjenige, der die meisten Solo-Bombenplatz-Eintritte macht. Das deutet also darauf hin, dass er zwar irgendwie lurkt, aber nicht unbedingt so, dass er Bombenplätze aufbricht. Er ist also nicht nur kein Anker, sondern er weigert sich im Grunde, irgendetwas von den Dingen zu tun, die etwas opferbereiter sind in all seinen Positionen. Oder, was irgendwie ist, ich weiß es nicht, du tust...
Gott bewahre Lost, denn normalerweise würde Lost mir sagen, dass Spinks und Blame mit Jimmy einfach die ganze Zeit bezahlt wurden. Sie haben tatsächlich ein Druckspiel. Vielleicht sollte Frozen bei seinem Lurk ein wenig aggressiver sein. Das ist so, was wir irgendwie andeuten.
Ja, genau. Oder zumindest Neva, der eigentlich dein Semi-Lurker sein soll. Es ist ein bisschen verdächtig, dass er der Typ ist, der mit doppelter Rate solo reingeht.
Macht es solo. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Wenn du dir seine verfluchte, reine Solo-Entry-Prozentzahl ansiehst, sieht das aus wie der Typ in diesem Meme, den man mit einem Stock anstupst. Tu doch mal was, wenn auf der T-Seite gar nichts läuft. Nehmen wir an, du machst einfach das. Und dann, wo auch immer er auf der Karte ist, muss er einfach, ja, was auch immer du sagst, er rennt auf den verfluchten Bombenplatz. Das ist doch lächerlich.
Ja, er ist tatsächlich der Typ, der sich hinter der Tür auf Cash vor A versteckt.
Wenn Jay Bowen in der Mitte stirbt, dann heißt es für ihn Tür aufschwingen, reinrennen.
Er wird dieses 1 gegen 1 gewinnen.
Ja, das ist natürlich maßlos übertrieben oder so, aber es deutet schon darauf hin, dass bei Frozen irgendetwas im Busch ist, was ein bisschen, ich weiß nicht, wie eine Diva-Attitüde. Wie bei Aspings, wie bei Shox damals.
Auf eine absolut nachvollziehbare Weise. Wenn man dabei geblieben ist und dachte, es liegt an Kerrigan, dann kommt Twist dazu und alle, weißt du, alle Zeichen stehen auf Erfolg. Dann erreicht er das Major-Finale. Hey, vielleicht können wir daraus wirklich etwas machen. Aber wenn man dann diese Albtraum-Saison hat, Bruder, und danach trotzdem bleibt, dann sagt man vielleicht einfach, ich bleib, aber ich will alles, verdammt nochmal, alles so, wie ich's will. Ich will alles auf der T-Seite haben oder was auch immer sie auf der CT-Seite machen. Ich denke, schau mal, ich kann, es ist schwer, dagegen zu argumentieren, besonders wenn die Alternative ist, ich gehe und nehme ein anderes Angebot an, da kann man das schon mal nutzen. Übrigens, ich nenne dir ein Beispiel für jemanden in diesem Team, von dem ich glaube, dass er das in der Vergangenheit so gemacht hat. Verdammt, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß, dass einer der Gründe, warum Twist bei Team Liquid zum Gottkaiser wurde, der war, dass er jederzeit sagen konnte, vielleicht verpisse ich mich einfach und gehe zu Vitality, Kumpel. Diese Angebote waren da und deshalb konnte er jederzeit sagen, ich könnte diese Nummer wählen. Und die würden alles tun, was er verlangt. Das war so ungefähr der Vibe bei Liquid. Und ich will damit nur sagen, dass so etwas ein Team ein wenig verzerren kann. Wenn das Team gut ist, macht uns das nichts aus. Tatsächlich geben wir dann sogar ein Stück weit Anerkennung. Das Problem ist, wenn das Team dann genauso wird wie das, das Twist früher hatte. Du bist statistisch gesehen der beste Spieler, aber das Team ist irgendwie mittelmäßig und kommt nicht voran. Irgendwann muss man dann auch ein Stück weit die Schuld auf sich nehmen.
Ja, und ich denke, die große Ironie an der ganzen Sache ist, dass man sich dieses Team ansieht und denkt, okay, wer ist der Spieler, der egoistisch ist, alle Ressourcen bekommt und seine Rolle nicht so spielt, wie er sollte. Und man denkt direkt an Twist. Nun, eigentlich nicht, oder? Alle Beweise sprechen dagegen. Und Twist übertrifft auf einigen dieser Maps manchmal sogar Frozen bei den Frags. Also wenn man das Ganze mal positiv beleuchten will, anstatt nur, ich weiß nicht, Frozen zuzuschauen und ihn schlecht zu reden. Was für ein Spieler ist dann Twist? Weißt du, man kann es wirklich nicht genug betonen, vor allem angesichts dieser T-Statistiken, auf die wir vorhin hingewiesen haben. Aber ja, man muss Frozen im Auge behalten, denn als ich vorhin sagte, dass FaZe ein Team für die Top 7 oder Top 8 sein könnte, ging ich davon aus, dass Frozen weiterhin ein Top-10-Spieler der Welt bleibt und diese Leistung konstant abruft. Denn falls er das nicht tut, bin ich voll und ganz bei dir. Wenn er auch nur leicht abbaut, er oder Twist, wenn ihre Fragleistung um 10-20% sinkt, dann wird das nichts. Aber trotz alledem setze ich weiterhin auf den Aufstieg von FaZe. Ich glaube immer noch an dieses Projekt, was ich schon lange nicht mehr getan habe. Ich muss sagen, ich setze dich jetzt unter Druck. Gib mir aber einen konkreten Bereich. Wo im HLTV-Ranking sollte ich sie in 3 Monaten erwarten? Welche Platzierung werden sie haben?
Oh, in 3 Monaten? Nicht VHS, wir reden über HLTV. Ja, okay. Ich sage Platz 8. Ich denke, Platz 8 ist in Edward. Ich glaube, sie werden über Team C Power Vision stehen. Sie werden über solchen Teams stehen. Sie werden wahrscheinlich hinter einem Team wie Aurora liegen. Ich denke, da sehe ich sie im Moment.
Seit jeher wurden große Künstler von Gönnern unterstützt, die an ihre Arbeit glaubten und einen Beitrag zu ihren Bemühungen leisten wollten. Nun, was passt besser, als dass der größte E-Sport-Content-Künstler von meinen Gönnern unterstützt wird, den Skrillo, Minati. Dieses Video und die anderen auf meinem Kanal wurden freundlicherweise unterstützt von Toucan, Nikki, Jason, Jensen Gore und natürlich geht ein besonderer Dank wie immer an Jerky's Minion. Möchtest du eine Frage in meinem Video Arma stellen? Bitte Teaser. Sehen, wer die nächsten Gäste sind. Vielleicht möchtest du ein Thema oder einen Gast für meinen Content vorschlagen oder an einer dieser ausführlichen Diskussionen teilnehmen, bei denen du das Thema bestimmen darfst. Wenn dich einer dieser Vorteile anspricht, dann lass Taten sprechen und tritt noch heute der Skulluminati bei. Wo? In der Videobeschreibung gibt es einen Patreon-Link.